Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Geistzeit. Hallo Andi.
Also, ich bin sehr gespannt heute, weil es ist ein echt heißes Eisen, was wir anpacken wollen. Ich habe so viel gelernt und ich scharre auch ein bisschen mit den Hufen, wenn ich sofort mal so ganz steil einsteigen darf. Ich meine, wir behaupten das ja immer, ne? Das ist eine ganz besonders spannende, interessante Folge. Aber hey, ihr Lieben da, also heute wird's wirklich spannend.
Es wird wirklich spannend. Es ist die letzten Wochen ja auch nicht langweilig gewesen, ne? Wir sind ja in unserem Jesus-Dossier, Verlängerung des Gottes-Dossier, und ich glaube, wir können sagen, es sind mehr Leute dabei als je zuvor, ne? Das ist eigentlich auch sehr schön, dass Jesus zieht, dass Leute das interessant finden. Offenbar nicht nur so die StammhörerInnen, sondern viele andere. So, und wir sind nicht allein. Wir haben endlich mal wieder jemand zu Besuch. Und ich musste mir erst mal klar machen, wir haben nach vielen Gesprächen mit tollen, starken Frauen seit langer Zeit zum ersten Mal wieder einen Mann im Haus. Ja, wer ist im Haus? Martin Thoms ist im Haus. Herzlich willkommen, Martin.
Ich freue mich sehr. Und es kommt ja gar nicht mal so oft vor, dass ich in einem Bezugsrahmen eine Minderheit präsentiere. Deswegen, also ich bin sehr froh, hier zu sein, freue mich richtig aufs Gespräch.
Ja, du bist nicht hier, weil du Mann bist, sondern weil du jung bist. Wir brauchten mal ein 20-something und so. Nein, alles gut, du bist da, weil du was zu sagen hast. Und die meisten werden jetzt vielleicht ein bisschen ahnen, ne? Martin Thoms, 2025, ist das nicht der mit der Allversöhnung? Ist das nicht der, wo man da mal irgendwie was gehört hat? Ja, ganz genau, das bist du. Du bist 26 oder 25
ja,
noch?
Ja, 26.
26 Jahre, das ist schön, da hat man noch nicht so eine Monsterbiografie, wo man lange viel sagen muss. Ich hatte es auch ganz kurz. Du stellst dich ja vor auf deiner Seite, dass du Mensch bist, landeskirchliche Herkunft, Pfarrerskind. So, aber dann hast du ein bisschen freigedreht, freikirchlich-charismatische Prägung, hast unterschiedliche Erfahrungen mit Lobpreisfrömmigkeit und charismatische Frömmigkeit, hast dann aber gleichzeitig auch weitergeschaut, hast dir katholisch-klösterliche Spiritualität angeeignet, methodistische Theologie in Reutlingen studiert, promovierst jetzt an der, noch darf man sagen, Kirchliche Hochschule Wuppertal bei Markus Mühling und hast ganz bestimmt keine Angst, mit so zwei alten Jungs wie mit uns hier zu reden. Du hast Jürgen Moltmann, kann man fast sagen, so als Altersfreund gewonnen in seinen letzten Jahren. Da war der Mitte 90. So, du hast zwei Bücher geschrieben in zartem Alter. Beide mit einem Vorwort von Jürgen Moltmann, können gar nicht viele von sich behaupten und so. Und wir freuen uns sehr, dass du hier zu Gast bist, weil du hast mit deinem Buch Es ist vollbracht oder doch nicht etwas geschafft, was in der Theologie ein bisschen selten ist, dritte Auflage nach 3 Monaten in einem theologischen Verlag mit einem theologischen Buch, mit vielen theologischen Fußnoten. Da werden viele Verlage gucken und sagen, ja, wie gibt's das noch? Ist das erlaubt? War der gedopt oder so? Aber es ist passiert. Möchtest du noch was von dir sagen? Was muss man doch wissen, um dich ein bisschen einordnen zu können?
Ja, also was man vielleicht wissen sollte, ist, dass ich wirklich so sehr, das, was ihr am Anfang gesagt habt, so sehr begeistert bin, eben wirklich von Theologie und theologischen Themen. Ne? Jesus, euer Jesus-Dossier und so weiter, das zieht, das bringt Leute ins Nachdenken und an die Plattform und sie schreiben, kommentieren und freuen sich. Und genau das ist das, wo mein Herz für brennt, eben dieser Transfer zwischen einer akademisch aufgeklärten und klugen und intellektuell redlichen Theologie und den existenziellen, wirklichen Fragen der Leute an der Basis. Und dieser Transfer ist ja manchmal wechselseitig gestört, dass sich die Akademiker nicht einfach ausdrücken können und dass sich die anderen nicht so sehr dafür interessieren und denken, man viele fast vom Glauben ab, wenn man denen zuhört. Und genau dieser Transfer, der muss stattfinden und genau das ist ja auch mit meinem Buch mein Ziel, wo ich ja genau das versuche, eben existenzielle Fragen von Menschen aufzugreifen und sie im Horizont einer weiten, intellektuell redlichen und auch tiefen Theologie dann zu beantworten und mal wirklich anzugehen, ja wirklich in die Tiefe.
Ja, das gefällt mir sehr. So verstehe ich mich eigentlich auch. Und es ist nicht ein beglückendes Erlebnis, wenn man die Erfahrung macht und einem das geschenkt wird, dass Menschen andocken, dass Menschen echt sagen, du gibst bestimmten Fragen, die ich habe, eine Sprache, so dass ich mich verstanden fühle, so dass ich mich richtig gut aufgehoben fühle. Und du regst mich zum Weiterdenken an und der Diskurs entsteht, vielleicht auch Diskussionen. Und wir haben irgendwie alle den Eindruck, wir drehen nicht einfach im Kreis und kommen wieder an derselben Stelle raus, sondern es ist so wie eine Spirale in die Höhe oder wenn man so will, auch in die Tiefe. Und wir kommen da wirklich gemeinsam weiter. Ich habe auch gedacht, in diesem Buch, was du geschrieben hast, da arbeitet sich einer hingebungsvoll und auch sehr liebevoll ab an ganz bestimmten Vorstellungen, die Menschen haben über Gott und über seine Gerechtigkeit und über seine Fähigkeiten, diese Geschichte, die er mit uns angezettelt hat, dann auch zu einem Ziel zu führen. Ich würde sagen, es arbeitet sich aber ab und bemüht sich um Menschen, die ganz bestimmte negative Erfahrungen in diesen Bereichen gemacht haben. Was passiert auf der anderen Seite des Todes? Was kommt da auf uns zu? Was ist das mit Hölle und was ist das mit Gericht Gottes? Könntest du diesen Hintergrund, dieses Milieu, mit dem du im Gespräch bist, könntest du das mal kurz nochmal für uns skizzieren? Weil eben, wie gesagt, bei uns kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen damit noch nie Probleme gehabt haben. Die haben noch nie Angst gehabt vor einem zornigen Gott. Die haben noch nie gedacht, oh mein Gott, ich werd gerichtet oder so. Das war denen egal oder die haben das irgendwie schnell hinter sich gelassen.
Ja, also ich glaube ja auch, dass ich genau für diese Leute ja auch Antworten vorschlage. Mhm. Aber es ist halt unterschiedlich gewichtet. Also das Buch, was ich geschrieben habe, ist entstanden aus einem eigenen existenziellen Ringen. Und zwar konnte ich es nicht mehr aushalten, auf der einen Seite zu glauben, in Christus offenbart sich Gott. Und wie offenbart er sich dort? Als ein zutiefst integrierender, inklusiver Gott. Also wenn du draußen bist, von den Frommen rausgewählt wurdest, dann kannst du sicher sein, morgen ist Jesus mit ihm oder ihr. Also Jesus ist derjenige, der die Unberührbaren berührt, die Unheiligen heiligt und gerade mit denen ist, die ganz gewiss draußen sind. Und wir folgen diesem Jesus nach, setzen uns ein für Nächstenliebe und versuchen eben genau dieses Reich Gottes auch bruchstückhaft irgendwie zu verkörpern. Und dann soll ich glauben, dass am Ende, also eschatologisch, also auch letztgültig, keine Integration steht, sondern ein ewiges Schisma, ein ewiges Dual, also sozusagen genau das gesamte Gegenteil von dem, was wir in Jesus Christus sehen. Also das muss man sich ja mal vorstellen, da wird die gesamte Menschheit, die gesamte Welt nicht irgendwie in drei oder vier Gruppen, sondern nur in zwei eingeteilt. Es gibt letztgültig nur schwarz oder weiß. Es gibt nichts dazwischen, Himmel oder Hölle. Und also das ist ja, also da kann man ja sagen, ja, wir Mann und Frau und wir müssen mehr differenzieren. Ja, letztgültig ist nur schwarz und weiß, Himmel und Hölle. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Ich kann so gar nicht mein Leben bewältigen. Da müsste ich ja wirklich konsequent die Menschen auch hier schon irgendwie ja so ansehen, wenn es letztgültig so sein wird. Und dann bin ich tief eingegraben, habe theologische Fachbücher gelesen, habe nächtelang mit Leuten und Freunden diskutiert, habe nach Antworten gesucht, habe alle möglichen Bücher gelesen, habe unterschiedliche Positionen kennengelernt und so weiter. Und bin dann letzten Endes eben dazu gekommen, es kann nicht anders sein, wenn man eine theologische Aussage treffen möchte. Das muss man ja nicht, aber wenn man eine treffen möchte, dann muss es das sein, was Allversöhnung im Kern meint, und zwar die Liebe Gottes. Es hat nicht nur das erste, sondern auch das letzte Wort. Am Ende ist kein ewiges Schisma, kein ewiges Dual, sondern die Tischgemeinschaft mit allen. Und das versuche ich eben nicht einfach nur irgendwie deutlich zu machen, sondern ich versuche es ganz konkret entlang der Einwände dagegen, deutlich zu machen.
Und gib uns da mal einen kurzen Überblick. Du hast ja inzwischen ein Buch, du hast bei Martin Benz, du hast bei Hossa Talk das oft schon dargestellt. Wir würden gerne heute auf ein Thema besonders gründlich schauen, Jesus als Richter. So, aber trotzdem für die, die alles andere noch nicht gehört haben, der kleine Service. Was sind die Punkte, die du in deinem Buch und in anderen Podcast-Folgen durchgehst? Was ist der rote Faden deiner Argumentation?
Genau, also der Punkt ist, es gibt immer nur die gleichen 5 Einwände gegen die Allversöhnung. Ein bisschen habe ich getrickst, weil der erste Einwand sind eigentlich 2 Einwände. Und diese Einwände kommen sowohl von sehr fromm evangelikal geprägten Höllenpredigern und Höllenverteidigern, aber eben auch von denjenigen, wo ihr vorhin sagtet, ja, die haben noch nie Angst vom Zorn Gottes gehabt. Auch die haben diese Einwände. Denn der erste Einwand lautet: Wenn am Ende alle Menschen zu Gott kommen werden, dann ist ja Jesus nicht mehr der einzige Weg. Dann führen ja alle Wege zu Gott. Und da mache ich deutlich, nein, es führen da nicht alle Wege zu Gott, sondern durch Christus sind alle versöhnt. Der zweite Einwand, der mit dem ersten eng zusammenhängt, weil die Antwort die gleiche ist, und das ist wiederum der Einwand, der hauptsächlich eher von liberaleren Leuten kommt, die würden nämlich sagen, ja, hoffen können wir das. Hoffen können wir vieles, aber wir dürfen es nicht glauben und lehren. Also hoffen kann man alles. Aber ob man das jetzt sagen kann, das ist zu viel. Was können wir schon über die Zukunft sagen? Wir dürfen Gott doch nicht in die Karten schauen. Wir dürfen es doch nicht anmaßen zu wissen, wie es enden wird. Und da mache ich wiederum durch eine logisch stringente Argumentation deutlich, ja natürlich, genauso wie wir über die Trinitätslehre was sagen können, können wir auch über die Allversöhnungslehre was sagen. Wir müssen halt den Modus überhaupt jeder theologischen Lehre noch einmal überdenken. Dann der dritte Einwand, das ist sozusagen auch einer der häufigsten dann von dem Höllenpredigerlager. Ja, die Bibel sagt doch klipp und klar, dass es ein ewiges Dual gibt. Und da mache ich deutlich, ja, warte mal. Es gibt extrem viele Bibelstellen, die scheinbar so aussehen, aber gar nicht so sind. Die Pointe ist eine ganz andere. Und es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, die Richtung Allversöhnung tendieren. Also lieber ein bisschen zu viel hoffen als zu wenig, wenn man Bibel liest. Also die Stoßrichtung der Bibel ist eher in die Weite als in die Enge. Dann ist der Einwand, den wir heute besprechen, der nächste lautet, und der kommt von beiden Seiten unterschiedlich, der lautet, ja, dann ist ja die Gerechtigkeit Gottes und das Gericht wird übergangen. Ja, die einen sagen, der Zorn Gottes muss sich irgendwann mal austoben und alle müssen bestraft werden, die Sünder müssen bestraft werden. Das negierst du völlig. Und die andere Seite würde sagen, das, was ihr gesagt habt, du kannst doch nicht die Täter-Opfer-Dualitäten übergehen und du kannst doch nicht geschichtsnihilistisch werden. Die Allversöhnung ist so ein Happy-Clappy-Club und die Gerechtigkeit spielt keine Rolle mehr. Und da zeige ich, nein, das ist natürlich beides nicht so. Und dann ist der vorletzte Einwand, ja, wenn am Ende alle bei Gott sein werden, tja, dann ist ja der Glaube und der freie Wille, ist ja, wofür müssen wir dann noch glauben? Und der letzte Einwand lautet, ja, wenn am Ende alle bei Gott sind, was nützt jetzt noch Mission? Was nützt jetzt noch Kirche? Und warum reiße ich mir den Arsch auf, gut zu leben, wenn ich am Ende doch alle gleich belohnt werden? Und jetzt ist eben das Witzige, und an der Stelle muss ich immer über mich selbst etwas lachen, weil ich eben nicht nur zeigen möchte, dass all diese Einwände nicht nur Einwände sind, das wäre ja schon viel zu zeigen, alle Einwände sind gar keine Einwände, sondern ich möchte sogar zeigen, dass alle diese Einwände bei Licht gesehen alle für die Allversöhnung sprechen.
Ja, danke für den schönen Überblick. Bevor wir jetzt einsteigen gleich in unser Thema heute, wir bringen uns ja selbst auch immer ein bisschen im Spiel, ist ja auch eine Art Biografiearbeit, unser Podcast und so wie viele Gesprächspodcasts, können wir einfach mal abchecken, wie sind wir biografisch bis jetzt damit umgegangen? Wir sind ja keine weiße Blätter, wir sind schon lange am Start. Andi, war das für dich ein wichtiges Thema? Hölle, doppelter Ausgang, Allversöhnung, oder was ist so dein Weg damit?
Das war am Anfang mal wichtig, weil meine Hinwendung zum christlichen Glauben sehr wohl auch aus der Angst vor der Hölle geschehen ist. Aber letzten Endes war die Höllenangst bei mir, oder was passiert da mit mir und ich werde gerichtet, Ja, also das war ausgeprägt und ich habe mich dann aber immer mehr irgendwie davon freigeschwommen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich mich einer konsequenten Theologie der Liebe Gottes zugewendet habe. Und zwar der Liebe Gottes, so wie ich denke, dass sie sich in einer überragenden Weise in einem Gott geoffenbart und gezeigt hat, der so geworden ist wie ich, der mein Leben mit allen Höhen und Tiefen teilt und der bereit ist, sein absolut Äußerstes in den Ring zu werfen für das, was ich Heil nenne, für mein Glück, für die Entfaltung meines Lebens. Und da habe ich eine Tendenz zur Allversöhnung gemerkt, weil der Gedanke schien mir sehr plausibel. Also wer kann dazu schon Nein sagen? Ne? Also diese Liebe Gottes, die wird von manchen TheologInnen, aber vor allen Dingen auch von Christinnen und Christen oder auch Menschen außerhalb des christlichen Glaubens, sie wird so charmant, so tief und so berührend gelebt, dass ich von solchen Menschen, die es wagen zu lieben, immer automatisch ergriffen bin. Ne? Da werden irgendwie alle Widerstände dagegen, die werden irgendwie aufgelöst. Sogar der Widerstand, dass ich sage, oh, pass auf, wag es nicht zu lieben, das ist ein Risiko, da verletzt du dich. Nirgendwo wirst du so stark verletzt wie durch die Liebe. Ich finde, das Geheimnis der Liebe ist, dass du sagst, nee, komm her damit, die ist so schön, ich nehme dafür alle Risiken in Kauf. Ne? Und so kam ich auf den Gedanken irgendwann, dass ich dachte, oh shit, ich wünsch's mir. Ich wünsch's mir tief in meinem Herzen und hab's als in meinen Vorlesungen und so oft verschwiegen, weil ich dachte, nee, komm, das geht nicht. Ne? Läuft so nicht. Hab immer so ein bisschen auf die Seite geschielt, so Hahnsche Gemeinschaft oder was meine pietistischen Väter und Mütter alles so gedacht haben. Und trag das ganz tief in meinem Herzen und es ist so ein bisschen so, das Muster, ach, in der Dogmatikvorlesung, das wirklich vertreten kann ich nicht. Aber ich meine, also mit allen, die sich das nicht zutiefst wünschen, dass die Liebe Gottes am Ende, ich will jetzt gar nicht sagen, den Sieg behält, aber dass die Liebe Gottes ihr Ziel erreicht, dass sie sich komplett entfaltet mit uns, für uns und trotz und auch gegen uns. Also das ist schon eine coole Geschichte. Und jetzt lese ich von Martin das Buch und ich finde, durch den Begriff der Fantasie macht er deutlich, naja, komm, also Fantasie der Hölle gibt's, wir fantasieren sowieso viel rum. Und Theologie ist immer Fantasie für das Reich Gottes, da knüpft er an Moltmann an. Und ich denke, ich hätte jetzt viel mehr Mut zu sagen, ich muss meine Vorlesungen nochmal umschreiben und meine Predigten und Vorträge. Weil ich finde, da hat er echt einen Punkt, der Martin, und die Plausibilität für eine Fantasie der Allversöhnung leuchtet mir jetzt in der Vorbereitung nochmal richtig stark auf.
Ja, ich habe anderen Weg, aber Berührungspunkte. Ich bin ja als Atheist irgendwann zum christlichen Glauben gekommen, gar nicht wegen Angst vor der Hölle, das war mir komplett unvorstellbar, ehrlich gesagt, sondern einfach diese Überzeugungskraft der Liebe Gottes, Jesus, also das hat mich gecatcht. Dann war ich in einem frommen Umfeld, wo ich gemerkt habe, die glauben feste an die ewige Scheidung und dass wir missionieren müssen und sonst. In den 90ern habe ich es ein bisschen geschafft, auch tatsächlich vor der Hölle Angst zu kriegen. Aber habe dann auch beim Bibellesen zum Beispiel gemerkt, das, was die Menschen für Hölle halten, steht gar nicht in der Bibel. Steht einfach nicht da, ist gar nicht vorhanden. Das hast du frühestens ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, Apokalypse des Petrus, aber ein Ort, wo Dämonen Menschen quälen und die Opfer da noch jubelnd beistehen und so. Und was dann dogmatisiert wurde in der Bibel, null. So dass ich lange im Grunde dann so die Option gecheckt habe, was ist denn seriös? Und seriös ist Hoffnung für fast alle oder Hoffnung für alle? Hoffnung für fast alle ist ja katholisch. Ne? Josef Ratzinger macht das ja in Spe Salvi deutlich. Für die meisten Fegefeuer, für die meisten Gericht und Sühnen und Leiden und sonst wie. Hölle wirklich nur für die Allerschlimmsten, die alles Gute in sich ausgelöscht haben. So, und die Alternative wäre mit Karl Barth. Eigentlich Hoffnung für alle, aber um der Freiheit Gottes willen dürfen wir es nicht lehren, nur hoffen. So, und das war meine Position, die habe ich in Tabor auch vertreten, habe ich auch auf meiner Homepage gibt es so einen Text, wo ich es veröffentliche. Insofern war dein Buch jetzt für mich eine spannende Herausforderung. So muss ich einen Schritt weiter gehen und ich habe mich klar bewegt, so auf jeden Fall. Und ja, wir reden ja noch ein bisschen, ne? Schauen wir mal. So, jetzt weißt du, wie wir da geschichtlich unterwegs sind. Und jetzt würde ich sagen, gleich rein.
Und ich finde, ich habe nochmal drüber nachgedacht, eben weil wir auch hier im Hause bei uns nochmal so, hey, was habt ihr für einen Podcast? Und ja, der Martin Thoms kommt, ja, Allversöhnung. Und, hä, was? Und wieso kann man das interessant finden? Und ich finde aber eben doch, es gibt doch auch in der reformierten Kirche, und ich liebe es, gibt es eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Es gibt eine richtig erfrischende Wachheit für Ungerechtigkeiten, wo Menschen auch ins Unrecht gesetzt und gestellt werden, wo Menschen Opfer werden von üblesten Systemen oder auch von, ja, Opfer von anderen Menschen, die ihnen Übles zufügen. Und da ist es schon eine ganz spannende Frage, ja, wie geht jetzt Gerechtigkeit? Und natürlich auch die Frage, wenn Gott eines seiner großen Attribute die Gerechtigkeit ist, ja, kriegt er das nochmal hin? Geht da nochmal was? Und zwar ganz stark für die Opfer, und manche fragen aber auch, naja, für die Opfer wird vermutlich gar nichts gehen können, wenn nicht mit den Tätern auch irgendetwas geschieht. Da merken wir, da arbeiten wir uns ab. Gerechtigkeit ist eine Riesennummer. Oft lösen wir durch unsere Bestrebungen Ungerechtigkeit noch weitere Ungerechtigkeiten aus. Wie geht das denn eigentlich jetzt auch im Namen der Opfer, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt, ohne dass sie wieder erneut zu Opfern werden? Und dass das Leid immer wieder noch größer wird. Und da dachte ich, das ist eigentlich ein Goldgriff, dass wir mit Martin jetzt diesen einen Einwand diskutieren und besprechen. Ja, aber Gott ist doch ein gerechter Gott. Und weil er gerecht ist, wird er doch am Ende unterscheiden und die große Scheidung vornehmen, in die in sind und in die out sind. Von daher, in meinen Augen, ein echter Glücksgriff. Und das, was Martin hier gesagt und behauptet hat, das lässt sich verifizieren. Das ist ein Buch eben nicht nur für ein bestimmtes Milieu und nicht nur für bestimmte theologische Kreise, sondern ich glaube, hier kann jeder andocken. Ich denke, wir haben jetzt ein Thema, wo das auch echt der Fall ist.
Ja, und jetzt gehen wir rein. Im Glaubensbekenntnis überall heißt es, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus kommt als Richter. Das ist ja kein naheliegender Gedanke. Fangen wir erstmal da an. Also es gibt ja Leute am Hauptbahnhof überall, jede Stadt, ne? Da stehen Leute mit so Broschüre, da steht drauf, er kommt. So, und die meinen das nicht irgendwie als Wochenende wird schön Wetter oder so, sondern die Botschaft ist ja, zieht euch warm an, es kommt Schlimmes auf euch zu. Und das Schlimme ist Jesus selbst, er kommt als Richter. Er kommt, um alle seine Feinde zu bestrafen. Er ist gestorben wie Gandhi. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wird wiederkommen als Hitler. Er wird der Punisher sein. Er kommt als der Richter. Zieht euch warm an. Jetzt habt ihr noch die... So, das ist doch scary, ne? Aber du sagst, nee, das ist christlich, das ist wichtig, das ist biblisch. Für uns erstmal rein, wie kommt man dahin zu sagen, das ist eine gute Botschaft, dass Jesus kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten.
Ja, genau, also eine gute Botschaft und biblisch ist, dass Jesus der Richter ist. Was die Leute am Bahnhof sagen, ist nicht die gute Botschaft und biblisch. Ja. Genau, also der entscheidende Punkt ist, dass wenn man die Bibel liest und mal schaut, okay, wie wird hier eigentlich Gerechtigkeit beschrieben? Auch im Alten Testament Gerechtigkeit beschrieben. Dann wird einem unmittelbar ins Auge stechen, dass hier Gerechtigkeit primär ein Wiederherstellungs- und Heilungshandeln für die Opfer ist. Also, es wird oft gesagt, der Psalmist betet, Herr, bitte richte mich. Jetzt wäre es ja schwer und vorstellbar, dass er gerade sich wünscht, oh bitte Herr, komm und verdamme mich, schlagt rein, ich sehne mich nach, ich bin Masochist und endlich kann diese Sehnsucht ein Ende finden, wenn du kommst. Nein, da ist natürlich gemeint, Herr, richte mich auf. Ich sag manchmal, das ist immer ganz witzig, weil ich eine Zeit lang im Schwabenland war, sage ich manchmal den Schwaben, dass sie eigentlich dem biblischen Gerechtigkeitsverständnis in ihrem Sprachgebrauch sehr nahe sind, weil sie nämlich oft sagen, ich richte mein Sach, ich richte den Tisch, ich richte mich. ich richte die Kaffeemaschine. Ja, und eine gerichtete Kaffeemaschine ist eine reparierte Kaffeemaschine. Ein gerichteter Tisch ist ein gedeckter Tisch und ein gerichteter Mensch ist jemand, der sich schick gemacht hat. Und dann sage ich immer in den Predigten, Leute, das ist das biblische Gerechtigkeitsverständnis. Ihr müsstet eigentlich nur eures schwäbisches Gedankengut. In dem Fall seid ihr näher dran als an der Bibel als mancher Bibelkommentar. Und das wird auch deutlich, dass ganz oft eben gesagt wird, Gott ist der Richter von den Schwächsten der Schwächsten, den Waisen und Witwen. Also ein Terminus, der auch stellvertretend für die Schwachen steht. Also was wir erstmal feststellen müssen, ist, dass Gott der Richter irgendwie auch mit Gott dem Retter zu tun hat. Also der Alttestamentler Bernd Janowski spricht deswegen von einer rettenden Gerechtigkeit. Also wie kamen wir eigentlich auf die Idee, dass Gerechtigkeit was Schlimmes ist? Gerechtigkeit ist auch in unserem Sprachgebrauch was Gutes. Wenn wir sagen, ich wünsche mir Gerechtigkeit, ich setze mich für Gerechtigkeit ein, meinen wir nicht, ich setze mich für möglichst viele Schläge ein, ich möchte jetzt Routen verteilen, sondern nein, ich möchte mich für das Gute einsetzen. Und wenn wir jetzt sagen, Jesus ist der Richter, dann bestätigt sich genau das. Er wird richten mit einer rettenden Gerechtigkeit, die sich eben auch schon in seinem ersten Kommen gezeigt hat. Also es ist ganz wichtig, man braucht über das Gericht gar nicht spekulieren und sagen, wir können darüber nichts wissen, weil wir können ganz einfach sagen, was ist die Gerechtigkeit, mit der gerichtet wird? Die rettende Gerechtigkeit Gottes. Und wer ist der Richter? Derjenige, der die Kranken heilt, die Feinde liebt und alle, die draußen sind, reinholt. Ja? Mhm. Und jetzt lebt natürlich, also dieses Bild von den Bahnhofsleuten, die du genannt hast, Thorsten, das lebt ja davon, dass sie eben das beides ganz anders beantworten. Sie sagen, die Gerechtigkeit Gottes ist was Schlimmes, das große Aber, die große Antipode zur Liebe. Und der Richter Jesus steht in radikalster Diskontinuität zum Retter Jesus. Und dann hört man eben auf Instagram und in Predigten, wenn Jesus nicht dein Retter ist, dann wird er dein Richter sein. Und ich denke mir, ja, er ist mein Retter und mein Richter, beides zugleich. Und diese Diskontinuität zwischen dem Gekommenen und dem Kommenden, diese radikale Schizophrenie, Gott war eine Zeit lang nett und jetzt ist er auf ewig, letztgültig, eschatologisch ist er ein Monster. Also es ist ja nicht nur so, er ist am Anfang ein Gandhi und dann ein Hitler, sondern er ist ja die längste Zeit, letztgültig ist er ja dann eben ein Hitler. Das ist ja das. Wenn man das behaupten möchte und dann Bibelverse ranzieht, dann würde man gleichzeitig behaupten, Gott hat sich in Christus nicht geoffenbart als derjenige, der er wirklich ist. Weil sonst hätte sich Gott in Christus nur geoffenbart, so eine kleine Übergangsstatus oder so. Also wir könnten der Offenbarung Gottes in Christus, der Offenbarung Gottes in seinem ersten Kommen nicht vertrauen, wenn er am Ende plötzlich nicht nur nicht so sein wird, wie er sich geoffenbart hat, sondern sogar das Gegenteil sein wird. Und das ist das große Problem. Wenn wir aber glauben, Gott offenbart sich in Christus, mit einer rettenden, liebenden Gerechtigkeit, die gerade die Barmherzigkeit und Feindesliebe ausdrückt, dann können wir nur dahin kommen zu sagen, ja, das gilt nicht nur für das Gericht im Alten Testament und in Jesu ersten Kommen, sondern das gilt grundsätzlich. Darin zeigt sich Gott grundsätzlich seine Gerechtigkeit. Jesus ist nicht der Anwalt, der uns schützt vor irgendeinem blutrünstigen Vatergott und dann zeigt, hier ist der Schuldschein und jetzt alle durch, ihr müsst nicht ins Gericht. Nein, Jesus ist der Richter selbst, der alle retten wird im jüngsten Gericht.
Jetzt gibt's ja viele, oder ja, ich kenne viele, du kennst sie auch, die sagen würden, naja, dass Gott liebt und dass er versöhnen und dass er retten will, das verkünden wir ja auch, aber Gott ist doch auch heilig. Gott ist doch auch gerecht. Und das muss er doch auch sein. Und es passiert ja so viel Böses. Und es wäre ja keine Liebe, das Böse einfach ungeahnt zu lassen. Und darum muss man doch unterscheiden. Gesetz und Evangelium. Gnade und Gericht. Güte und Zorn. Und steht's nicht so in der Bibel. Siehe die Güte Gottes und siehe den Ernst. So, und muss dann nicht so gesagt werden, Jesus ist bei seinem ersten Kommen das Angebot rettender Liebe und versöhnender Gnade gewesen. Und was kann er mehr machen? Er hat sein Leben gegeben, so, er hat die Liebe, er hat die Gnade, er hat all das gezeigt. Aber Gott ist auch heilige Gerechtigkeit. Und wer den gnädigen Gott abgewiesen hat, wird den zornigen Richter finden. Und wer das leugnet, leugnet Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und er kommt zu einem monistischen Gottesbild, in dem am Ende nur noch Liebe zählt und in der das Böse dieser Welt vergleichgültigt wird, weil der liebende Gott alles umarmt. Dann ist Liebe einfach auch Weichheit und am Ende auch grausam gegenüber den Opfern dieser Welt. Wenn nicht Liebe einerseits und andererseits heilige Gerechtigkeit klar unterschieden werden. Wie würdest du denen antworten?
Ich würde ihnen antworten und sagen, ja, ihr habt ja eben zu weiten Teilen recht. Es gibt eine Gerechtigkeit Gottes, es gibt eine Heiligkeit Gottes. Und wenn Gott wirklich Liebe ist, dann muss nicht nur rational, sondern auch affektiv alles das, was nicht Liebe ist, alles das, was Leben klein macht und Zerstörung bringt, muss in Gott doch etwas auslösen, was wir mit Zorn Gottes als Chiffre beschreiben. Also eben genau, wenn du durch und durch nicht nur lebst, sondern Liebe bist, wie Gott selbst, dann wirst du dich gegen alles richten, was eben nicht Liebe ist. So, jetzt wird aber ein großer Fehler begangen. Und zwar der Fehler lautet, und der wird in unterschiedlichen Schweregraden begangen, sowohl von Höllenprediger als auch von Leuten, die sich vor der Allversöhnung scheuen, weil sie Angst haben, dass dann das Böse verharmlost wird und zu monistisch gedacht wird. Der Fehler besteht darin, dass Menschen reduziert werden auf ihre Schattenseiten. Also, natürlich ist das Böse real. Natürlich muss das Böse aufgedeckt werden. Natürlich muss das Böse verurteilt werden. Natürlich muss die Krankheit abgeschafft und die Sünde beseitigt werden. Aber kein Mensch auf der Welt lässt sich reduzieren auf die Schmutzflecken. Ja, das ist immer das Bild, was ich oft im Predigten gehört habe. Gott ist ein heiliges, weißes Bettlaken und du bist ein schmutziges Bettlaken und du kannst nicht zum heiligen Bettlaken kommen, weil sonst würde ja Gott verunreinigt werden. Und deswegen. Und jetzt ist doch aber der Punkt. Jetzt kann man doch nicht sagen, wir schmeißen das Bettlaken weg, sondern wir müssen sagen, es kommt in die Waschmaschine. Das ist das Gericht, diese Waschmaschine sozusagen. Also das Böse darf nicht übersehen werden. Das Böse muss aufgedeckt werden und besiegt werden. Und genau das übrigens zeigt sich ja nicht erst am Ende, sondern es zeigt sich ja schon beim ersten Kommen Jesu. Und zwar ist es ja genau die Art, wie er mit dem Bösen umgeht. Er lässt sich ans Kreuz schlagen, er lässt sich aus der Welt in die Hölle drängen, er lässt sich bespucken und ablehnen von Menschen. Und er schlägt nicht zurück, sondern er geht in den Tod, in die Hölle, in sein Gegenteil, in den Schmutzfleck hinein und verwandelt ihn von innen heraus in Leben, was durch die Auferstehung ersichtlich wird. Die Befreiungstheologin Elsa Thames, die einen wichtigen Römerbriefkommentar auch geschrieben hat, und Paulus-Exegese jenseits von lutherischen Glaube-Werke-Schizophrenien entwirft, sagt, das Urteil Gottes lautet Auferstehung. Nicht zurückschlagen, sondern Auferstehung. Und da ist uns schon diese Dynamik vorausgezeichnet, die wir auch aufs Ende übertragen können. Es ist verheißen eben Tod. Der Tod ist, der Tod wird kommen. Das Böse ist auch noch da. Und gleichzeitig ist das letzte Wort eben Auferstehung. Und das, was eben der Fehler ist, ist, dass Menschen auf ihre Schattenseiten reduziert werden. Ich behaupte ja, all jene, die am Ende nicht zur Allversöhnung kommen, die verharmlosen das Böse. Nicht ich verharmlose das Böse, sondern die verharmlosen das Böse, weil sie sagen, es kann für ewig in irgendeiner Form Böses bestehen bleiben. Und das ist nicht so schlimm. Also am Ende wird es auch so einen kleinen Pool von Hölle, so einen kleinen Pool von Unerlösten, einen kleinen Pool von Sündern oder keine Ahnung geben. Aber das ist doch trotzdem ein schönes Ende. Und dann denke ich mir, damit ist das Böse verharmlos. Das Böse muss endgültig besiegt werden. Gott richtet, Gott verdammt nicht den Sünder, sondern die Sünde. Gott richtet sich nicht gegen den Kranken, sondern gegen die Krankheit. Es muss zu dieser Trennung kommen. Er schmeißt nicht jedes schmutzige Bettlaken weg, sondern es kommt in die Waschmaschine, mal bildlich gesprochen. Und genau das ist ja eigentlich auch der Punkt vom Sühnetag in Levitikus 16, dass eben nicht die Heiligkeit des Volkes die Voraussetzung für die Gottesbegegnung ist, sondern das Ergebnis der Gottesbegegnung.
Ich würde gerne noch einmal dieses Besondere der Gerechtigkeit Gottes, wie du das jetzt gezeichnet hast und auch in deinem Buch darstellst, würde ich gerne noch mal rausarbeiten. Und zwar, es ist ja doch durchaus ein Teil der Gerechtigkeit Gottes, dass er sagt, hey, du Mensch, ich habe dich gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Ich habe dir eine Würde gegeben. Ich habe dir Verantwortung gegeben für dich selbst, deinen Nächsten und diese Welt. Und wenn du etwas zerstörst, egal warum, dann erwarte ich, dass du das wieder gut machst. Das sind ja auch die ganzen Regelungen, wo Gott deutlich macht, ja, wenn jemand in irgendeiner Weise schuldig geworden ist, dann kann man das wieder gut machen. Oder aber es gibt durchaus, dass man sagt, ja, wenn du es nicht wieder gut machen kannst, dann erfolgt auch eine gewisse Bestrafung. Also ich denke, keiner von uns will ja diesen Aspekt rausholen. Der ist ja auch sehr wichtig, weil er hat ja mit der Würde des Menschen auch etwas zu tun. Gott hat sich entschieden, Menschen zu schaffen, die einen Großteil des Unsinns und der Fragwürdigkeiten und der Übel, die sie verbreiten, wir können das wieder gut machen. Das finde ich auch etwas sehr, sehr Positives. Also das ist ja eine bestimmte Vorstellung von Gerechtigkeit. Jetzt sagst du aber, ja, aber die Gerechtigkeit Gottes, die tickt nochmal ganz anders. Und könnten wir vielleicht da nochmal diese unterschiedlichen Gerechtigkeitskonzepte vielleicht nochmal ganz kurz so nebeneinander stellen? Also es gibt natürlich eine kompensierende, eine wiedergutmachende, eine ausgleichende Gerechtigkeit. Aber was ist jetzt nochmal das Besondere dieser schöpferischen Gerechtigkeit? Die tickt ja ab einem gewissen Punkt irgendwie anders. Wie würdest du dieses Surplus, diesen unfassbaren Mehrwert, der ja dann die Gerechtigkeit Gottes zu dieser guten Botschaft, zu diesem Evangelium macht, wie würdest du den beschreiben?
Ja, also ich würde eben sagen, dass diese schöpferische Gerechtigkeit, die beinhaltet genau diese Wiedergutmachung, von der du gesprochen hast. Weil das ist ja eben der Punkt, zum Beispiel auch bei der Talionsformel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das wird ja oft vollkommen missverstanden, so nach dem Motto, ich steche dir ein Auge aus, jetzt darfst du mir auch ein Auge ausstechen. Also sozusagen, mir wurde Schaden zugefügt, ich bin das Opfer und jetzt muss der andere in gleicher Höhe bestraft werden. Aber es ist ja genau andersrum. Da ist sich der alttestamentliche Exegese ja vollkommen einig. Es geht um eine Schadensersatzleistung. Ich tue dir weh und jetzt heißt es nicht, du tust mir jetzt genauso weh, weil, warum nicht? Das wäre ja vollkommen sinnlos. Dadurch geht es ja mir immer noch nicht besser. Also nur weil du jetzt auch ein Auge verloren hast, habe ich ja immer noch auch ein Auge verloren. Sondern es geht darum, dass du mir jetzt eine Reparaturleistung sozusagen gibst in gleicher Höhe. Das geht jetzt natürlich bei rausgerissenen Organen und Augen schwierig, aber der Punkt ist deutlich geworden. Und genau das muss doch auch die Gerechtigkeit Gottes und erst recht die finale, eschatologische, also letztgültige Gerechtigkeit Gottes sein. Es ist doch den Opfern gar nicht geholfen, gar nicht. Außer natürlich, dass man Genugtuung erfährt, und das ist oftmals in dieser Welt das Einzige, was wir leisten können, dass jetzt die Täter bestraft werden. Aber dadurch sind die Opfer ja immer noch nicht geheilt. Dadurch ist ja die Wunde immer noch nicht verarztet. Es muss eben zu genau dem kommen. Es muss zu dieser Wiedergutmachung, zu dieser Wiederherstellung, zu dieser Heilung kommen. Und da, glaube ich, ist das große Mehr der Gerechtigkeit Gottes am Ende zu unserer Gerechtigkeit, die wir auf dieser Erde verwirklichen können, ganz einfach die, wir müssen Menschen zwangsweise reduzieren auf bestimmte Taten. Also wir können nicht, wenn jemand einen umbringt, dann müssen wir uns entscheiden, sprechen wir ihn frei, weil er schwer traumatisiert ist und eine schlimme Kindheit hat, oder sperren wir ihn ein, damit die Opfer, die Angehörigen wenigstens das Gefühl haben, dass hier gehandelt wird. Wir müssen also den ganzen Menschen entweder freisprechen oder wegsperren. Und ich glaube eben, dass das, was die Gerechtigkeit Gottes tut, ja eben genau das unterscheiden kann. Sie kann dem Menschen in seinen unzähligen Verhältnissen, in ihren unzähligen Beziehungsgefügen und in ihren unzähligen Anteilen gerecht werden und schmeißt eben nicht den ganzen Mörder weg, sondern nur diese Relation, diese kaputte, krankmachende, dieses böse Verhältnis. Weil ein Mensch ja eben mehr ist als das. Gleichzeitig ist er vielleicht ein toller Vater. Warum sollte jetzt der tolle Vater auch in die Hölle kommen? Der hat ja gar nichts. Also es muss zu einer Unterscheidung kommen, und ich führe das ja dann auch weiter aus mit einem relationalen Personenverständnis und Gerichtsverständnis, wo eben letzten Endes schon die Kirchenväter die richtige Ahnung hatten, indem sie sämtliche dualistische Texte der Bibel immer so ausgelegt haben, es geht, Schafe und Böcke sind beide in dir. Unkraut und Weizen sind beide in dir. Reicher Mann, armer Lazarus, beides in dir. Du kannst nun mal nicht die gesamte Menschheit in, das sind die Opfer und das sind die Täter und das sind die Guten, das sind die Bösen. Es gibt unterschiedliche Verhältnisanteile, aber letzten Endes sind wir doch immer beides. Das ist doch die Tragik der Sünde, dass wir in diesem Netz verworren sind, wo man gar nicht genau weiß, wo hat's angefangen. Und wir reden von Erbsünde, weil bevor wir laufen konnten, schon das irgendwie da war. Und das muss doch angegangen werden. Da ist doch gar nicht geholfen, wenn ich das auf ewig verlängere und dann plötzlich einfach zwischen Menschengruppen unterscheide. Also es muss eben eine Gerechtigkeit sein, die ganz genau hinschaut und differenzieren kann zwischen dem liebenden Familienvater und dem Mörder.
Und du weist mit Recht darauf hin, das ist eine alte Einsicht, das ist in der alten Kirche so. Wir haben bei Origenes und seinen Leuten ausgeführte Ideen, dass alle erlöst werden. Wir haben das bei den Kappadoziern, Gregor von Nyssa, also die wichtigste trinitarische Theologenschule, die hat das auch. Jetzt muss man aber auch ja sagen, der Mainstream ist anders abgebogen. Der Mainstream ging irgendwann nicht mit Origenes, sondern mit Augustinus. Und bei Augustinus wurde eine dualistische Lösung am Ende im Grunde dogmatisiert. Das ist in der Reformation 1000 Jahre später nochmal bekräftigt worden. Auch gegen Täufer, die schon die Fantasie der Allversöhnung wieder hatten. So, und die hätten ja immer gesagt, wir wissen, dass Gottes Gerechtigkeit rettet. Wir wissen um die läuternde, reinigende Gerechtigkeit Gottes. Aber sehen wir nicht im Alten Testament auch, der Pharao wird im Meer nicht geläutert, sondern ausgelöscht. Die Philister, die Amalekiter, die Assyrer, es gibt auch eine zerstörende, verdammende, auslöschende Gerechtigkeit Gottes. Und es gibt die reinigende, rettende, läuternde. Ist die Fantasie der Allversöhnung nicht immer der Versuch, dem Ernst dieser löschenden Gerechtigkeit Gottes auszuweichen? Wie würdest du dieser augustinisch-reformatorischen Linie widersprechen?
Also ich würde dem ganz einfach widersprechen. Und zwar gibt es in der Bibel ja immer unterschiedliche Theologien, unterschiedliche Erzählstränge, unterschiedliche Denkschulen. Also man kann ja eben die Bibel nicht reduzieren auf einen einzelnen Strang. Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir der Bibel folgen wollen, welcher Stoßrichtung folgen wir? Und natürlich kann man sagen, ja, die Bibel ist sehr patriarchal geprägt. Die Bibel hat kein nur gutes Frauenbild. Und trotzdem ist sie für ihre Verhältnisse an manchen Stellen ganz schön egalitär. Mhm. So, jetzt geht es eben darum, diese Stoßrichtung, die angedeutet ist, weiterzuziehen und nicht einfach stehen zu bleiben dort. Also es gibt eine Stoßrichtung. Und diese Stoßrichtung findet sich auch in der Bibel. All diese Beispiele, die du gerade genannt hast, ja, das Auslöschen und die Ägypter und die Assyrer. Es gibt andere theologische Schulen und Denkrichtungen, die genau wagen, eine Zukunftsvision vor Augen zu malen, wo sogar die Bösesten der Bösen drinne sind. Ich erinnere nur mal an Jesaja 19. In Jesaja 19 malt der Prophet eine Zukunft vor Augen, wo Israel gemeinsam mit den Assyrern, also die Assyrer sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass Israel untergeht. Und die Assyrer werden hier genannt, mein Volk, nennt sie Gott. Und die Ägypter werden auch mein Volk genannt. Also Gott nennt hier die schlimmsten Erzfeinde, Ägypter und Assyrer, also die für das gesamte Unheil zuständig sind, plötzlich mein Volk und sagt, alle gemeinsam, ihr drei, Israel, Assur und Ägypten, ihr werdet gemeinsam anbeten. Es wird eine Zukunft vor Augen gemalt, wo Platz ist sogar für die bösesten Erzfeinde. Also es wäre ungefähr so, wie wenn ich jetzt zu einem Ukrainer hingehe und sage, am Ende wirst du gemeinsam mit den Russen anbeten. Oder wenn ich zu den Palästinensern hingehe, gemeinsam mit den Israelis. Oder also man muss sich wirklich hier was ganz Drastisches vorstellen. Und diese Spuren, diese Richtungen finden sich überall, auch im Jona-Buch. Gott offenbart sich gerade dem Erzfeind Ninive, Assyrien. Dieses Buch wurde geschrieben genau für diejenigen, die von dem Assyrischen Reich zerschlagen wurden, das Nordreich Israels. Und genau dort ist die Botschaft Gottes, sollte ich nicht barmherzig sein über die? Sollte ich die alle vor die Hunde gehen lassen? Die können doch gar nicht unterscheiden zwischen ihrer Rechten und Linken. Das ist ja die Dramatik der Sünde übrigens. Jona nicht, ich habe ein Problem mit der Allversöhnung, du hast ein Problem mit der Allversöhnung, auch zu Recht und ist doch auch okay. Aber es gibt eben diese ganzen anderen Stränge, die wurden immer erkannt in der Kirchengeschichte und wurden eben auch immer in Opposition zum Mainstream gelebt. Also es ist eben nicht, die Eifersöhnungen waren der Geschichte nicht irgendwie eine lauwarme Akademikerlehre, sondern war die kantige Hoffnung von wirklich sehr frommen Menschen, die gesagt haben, ja, also wir müssen die Bibel schon ernst genug nehmen, dass wir auch die Stellen sehen.
Genau, und das finde ich auch ganz wichtig, also sich klar zu machen, die Bibel hat hier keine einheitliche, klare Lehre überall in jedem Text und so. Es gibt dualistische Texte, es gibt Heilsuniversalismus in ganz vielen Strängen, den können wir gar nicht alle nachgehen. Jetzt gibt es aber viele, die sagen würden, ja, Jesus aber ist doch derjenige, der am häufigsten von Scheidung, von Trennung, von Verdammnis in Ewigkeit geredet hat. Niemand hat doch so viel über Hölle geredet wie Jesus, wird behauptet. Was sagst du dazu?
Ja, also ich weiß es manchmal wirklich nicht, wie man das überhaupt sagen kann. Also da würde ich auch bezweifeln, ob diese Menschen wirklich auch, wenn sie das behaupten, theologisch tiefer sich gebildet haben. Weil ich glaube, jeder Neutestamentler an jeder Universität in Deutschland würde sofort gefeuert werden, wenn er gesagt, die Hauptbotschaft Jesu war die Hölle und die ewige Verdammnis. Weil immer unstrittig klar ist, die Botschaft Jesu war das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist konkurrenzlos, sagt der Neutestamentler Stefan Alkier. Die ganzen Höllensachen, das ist eine Entartung. Und ja, natürlich, also Jesus spricht auch klar, Jesus spricht auch mit dualistischen Bildern. Also das sind doch keine Lehrsätze, das sind Bilder, um bestimmte Dinge deutlich zu machen. Und jetzt ist doch aber das Interessante, und das muss man doch feststellen, wenn man die Bibel mal wirklich liest, muss man doch feststellen, Jesus spricht ja gerade eben nicht zu Ungläubigen über eine ewige Hölle, sondern er spricht immer in Bezug auf konkrete Taten gegenüber besonders Gläubigen von dem, was wir manchmal Hölle nennen. Und das, was wir manchmal Hölle nennen, ist eben auch schon wieder ein ganz plurales Bild. Wenn Jesus von Gehenna spricht, ein griechisches Wort, oder von Hades spricht, das Totenreich einfach nur, das sind unterschiedliche Dinge. Oder wenn andere Bilder verwendet werden. Also Jesus spricht von diesen Bildern, von diesen dualistischen Szenarien, aber eben nicht, und das muss doch stutzig machen, in Bezug auf Glauben oder Unglauben, sondern immer in Bezug auf Extremgläubige, die mit ihren frommen Gedanken und Taten in die völlig falsche Richtung abbiegen. Also das heißt, das muss schon mal eine Irritation sein. Man kann keine glattgebügelte Höllenlehre aus den Worten Jesu ableiten. Man müsste die Texte genau lesen und die unterschiedlichen Pointen erstmal rausarbeiten. Und dann gibt es natürlich, also so ist es bei den Synoptikern, da geht es immer um konkrete Taten und gegenüber super frommen. Als Warnschuss, ja, die Pharisäerrede, gegenüber den Pharisäern wird gesagt, ihr produziert Kinder der Hölle. Das, was da rauskommt, ist Gehenna, ist Hölle, wenn ihr mit euren Dingen um euch schlagt und die Mücken siebt, aber das Kamel verschluckt und nach außen getünchten Gräbern gleicht, aber innen nach Tod riecht. Also das ist doch was ganz anderes gemeint. Und letztlich lebt eben diese Annahme, ja, Jesus redet doch viel mehr von der Hölle, redet letzten Endes davon, dass undifferenziert unterschiedliche Kontexte, auch unterschiedliche Genres, also Gleichnisse ist ein anderes Genre als eine Predigt, ist ein anderes Genre als ein apokalyptischer Text. Die werden alle vermischt, dann unterschiedliche Bücher werden miteinander vermischt und dann kann man so etwas wie eine Höllenlehre draus ziehen. Ich sage es in meinem Buch etwas polemisch, die Höllenlehre aus der Bibel abzuleiten, dafür muss man sehr viel durcheinander bringen. Und wer ist der Durcheinanderbringer? Der Diabolos, also der Teufel, der bringt auch die Dinge maximal durcheinander und zwar so, dass dann die Güte Gottes völlig verloren geht und plötzlich die Liebe Gottes in Person, Jesus Christus, plötzlich zum Höllenprediger mutiert. Also wenn das nicht das Werk des Durcheinanderbringers bildlich gesprochen ist, dann weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, es ist sozusagen nicht so glatt gebügelt. Man müsste jetzt die unterschiedlichen Texte anschauen.
Also könnte man sagen, dass in weiten Teilen die Rede Jesu von der Hölle nicht prognostisch und damit auch nicht eschatologisch ist und sich nicht mit dem beschäftigt, ja, was kommt da auf euch zu, auf der anderen Seite des Todes in diesem Gericht Gottes, sondern sie ist eine diagnostische Botschaft. Wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr erleben, dass ein Ort entsteht, wie die Gehenna außerhalb von Jerusalems, wo es stinkt, wo wo alles Mögliche an Müll und so weiter abgeladen worden ist. Also es ist eher, es dient zur Diagnose und Jesus bedient sich in weiten Teilen hier einer ganz bestimmten Figur, um Leute auf diese Weise wach zu rütteln und sie eben auch zurechtzubringen und mal zur Vernunft wiederzubringen. Geht's in diese Richtung?
Ja, also das finde ich eine super gute Zusammenfassung. Es geht also nicht um eine Zukunftsvorhersage, die wir lehrmäßig festmauern, sondern es ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt eindringlich Politiker warnen würde, wenn ihr so weitermacht, wird die Welt in Flammen aufgehen, der Atomkrieg. Also dann will ich ja nicht die Zukunft vorhersagen, sondern eine eindringliche Warnung, eine ethische Mahnung vorbringen. Oder wenn wir nicht ums Klima kümmern, dann werden die Wälder brennen. Dann sage ich ja nicht vorher, die Wälder werden jetzt unbedingt brennen, sondern ich möchte ein Appell richten. Und deswegen, anders sind die Texte von Jesus wirklich nicht zu verstehen, weil sonst hätten wir alle riesige Probleme, sonst müsste man sagen, alle reichen Frommen kommen in die Hölle, weil der reiche Mann ist ein Frommer und der ist reich, der sitzt im Mercedes. Also alle schweizerischen Christen müssen sich auf was gefasst machen. Man müsste arm sein, um Heilsgewissheit zu haben. Ja, wenn du einer Frau hinterher gaffst, dann ist das, was bei rauskommt, Hölle. Da steht weit und breit nichts von, ja, aber wenn du glaubst, gilt das nicht. Nein, da müssten sich alle Männer mal gefasst machen und müssten sich wünschen, Frauen zu sein, weil das richtet sich hier auch nur gegen Männer. Also da merkt man, dass die Kontexte gar nicht anders zu verstehen sind, wenn man sie ernst meint, als in dieser diagnostischen Weise mit einem ethischen Appell.
Also wenn man das einfach nur mal so zwischendrin als Beobachtung, ich habe mich ja auch kritisch mit all diesen Methoden von Missionierung und Evangelisierung auseinandergesetzt. Und es ist schon ein starkes Stück, wie hier alles in einen Topf geworfen wird. Und ganz drastisch zeigt sich das eben haargenau bei den Methoden, da will man mit Menschen ins Gespräch kommen und das kriegt man in Schulungen 1:1 so vorgelegt und beigebracht. Es ist dann irgendwann relativ schnell die Frage, ja, hast du schon mal gelogen? Und aus einer einzigen Lüge wird dann eben abgeleitet, auch wenn du nur ein einziges Mal gelogen hast, bist du damit reif und ein Kandidat, eine Kandidatin für die Hölle. Also da wird es natürlich ganz abstrus, ne? Und es kommt wieder eben das, es ist eine rabenschwarze Sicht und auch Behandlung von Menschen, die Menschen in einer unfassbaren Weise reduziert und ihnen das gesamte Geschöpfsein, was ihnen von Gott geschenkt und auch von Gott verbürgt ist, diese Gottebenbildlichkeit einfach zertrümmert, mit durchaus zweifelhaften Motiven, indem man Menschen zum Glauben führen will. Also das finde ich einfach ganz wichtig, dass man da einfach seine theologischen Hausaufgaben macht und feststellt, das, was bei uns mit Hölle übersetzt wird, sind nur schon mal unterschiedliche Begriffe und Konzepte und dann macht man die ganzen Differenzierungen, die man in deinem Buch durchaus sehr verständlich und gar nicht auf einer verwirrenden Detailebene einfach auch mal sich geben kann. Ich glaube, das tut wirklich vielen Menschen mal gut.
Ja, genau. Und sich das näher mal anzuschauen, also vielleicht auch mal zu gucken, Apokalypse des Petrus 2. Jahrhunderts. Da steht drin, was 1600, 1700 Jahre über Hölle geglaubt wurden, dass es ein finsterer Ort ist, wo Dämonen und Teufel Menschen quälen unentwegt. Da werden Menschen an ihren Zungen aufgehängt, in glühende Lava getunkt, mit furchtbaren Würmern und Insekten gequält. Und die Opfer stehen dabei und feiern die Gerechtigkeit Gottes, dass er jetzt vergilt und straft. Also richtige Rache-Pornos. So, und es ist schon sehr betrüblich, dass solche Sachen bis hin zu Dante, göttliche Komödie, bis in die Dogmatiken der katholischen und reformatorischen Kirchen hinein als normal gegolten haben und man nicht wahrgenommen hat, wie anders die biblischen Texte sind, die alle von Gericht reden, auch von Scheidung, so auch von Läuterung, aber nie diese Fantasien ewiger Folterhöllen ausmalen. Das ist so eindeutig, da steht man ein bisschen ratlos vor, zeigt aber offenbar auch, wie ansprechbar Menschen für Vergeltung und Rachefantasien sind. Und die spannende Frage ist denn da irgendwie was dran? Also die Angst ist ja immer, ein Gott, der nur lieb ist, ist ein Gott der Täter. So, Wie können wir das mit dem Richter sein, Christi, jetzt auch nochmal anders stark machen, dass am Ende nicht steht, die einen haben hier schon herrlich und in Freuden gelebt und das wird verewigt und die anderen hatten hier nur Scheiße und die kriegen dann aber genauso gut wie die anderen und sollen sich freuen, aber warum war es so Scheiße hier und interessiert das am Ende keinen mehr?
Ja, und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, Thorsten. Und die Sache ist, dass dieser Höllenporno, den wir gerade beschrieben haben, dass der ja erst recht keine Gerechtigkeit kennt. Also die Sache ist ja, die Allversöhnungslehre, die ich formuliere im Anschluss an verschiedene Leute, die nimmt ja gerade die Leiden der Opfer ganz in den Blick und ganz ernst. So, und jetzt ist ja die Beobachtung. Ich kann doch nicht zu dem heroinkranken Obdachlosen, der auf Biegen und Brechen Atheist bleiben will, hingehen und sagen, ja, du wirst auf Ewigkeit erst recht noch mehr gefoltert. Also da war das jetzt noch das Harmloseste, was du in deinem Leben durchmachst, auf der Straße. Du musst dich bekehren. Wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du auf ewig in die Hölle geschmissen. Also da in diesem Bild gibt es ja sowieso schon mal gar keine Gerechtigkeit. So, und dann muss man natürlich fragen, kann es eine Gerechtigkeit geben, die überhaupt eine Endgültigkeit hat, die sagt, auf ewig wirst du in einem negativ geprägten Schicksal festgehalten. Also wäre dann nicht, selbst wenn alle bösen Menschen, also dann ist ja erstmal die Frage, wer sind jetzt die Bösen? Wo ist die Grenze? Kann man jetzt einfach so unterscheiden, das sind die Guten, das sind die Bösen? Also wenn alle bösen Menschen in die Hölle kommen oder bestraft werden durch das Gericht Gottes, dann ist ja die Frage, wenn das jetzt ewig wäre, würde man dann nicht am Ende die ultimative Täter-Opfer-Umkehr begehen und damit aber in der Geschichte die größte Masse an Opfern produzieren, die es jemals gab. Also dann wären ja am Ende des Tages, am langen Ende, wäre ja Gerechtigkeit gar nicht gewirkt, sondern es wären massiv viele Opfer produziert. Damit wäre es ja unterm Strich immer noch nicht gut, weil dann müsste Gott streng genommen, wenn er immer auf der Seite der Opfer ist, was ich denke, müsste er ab dem Zeitpunkt, wo er die Leute verdammt hat, auf ihrer Seite widerstehen. Mhm. Also das heißt, er sagt, du bist ein Täter, die Strafe ist Hölle für Ewigkeit und dann müsste der Gott, der gerade den Schrei der Unterdrückten hört, gerade dort sein in der Hölle bei ihnen. Und da merkt man, was hat denn das mit Gerechtigkeit zu tun? Mhm. Und deswegen muss die Gerechtigkeit doch so aussehen, dass die Opfer aufgerichtet werden, Klammern auf, ja, das Opfer in uns, in jedem Menschen auch das Opfer in uns, und der Täter zurechtgebracht wird. Dass dieses Böse, das Unheil, was geschehen ist, das muss doch gesehen werden, das muss wehtun, das wird zur Sprache kommen und es wird seine Konsequenzen haben, aber diese Linie läuft eben nicht entlang von Menschengruppen, sondern durch jeden Menschen letzten Endes. Deswegen möchte ich das so zusammenfassen. Also Gericht und Allversöhnung sind für mich untrennbar miteinander verknüpft. Allversöhnung ohne Gericht ist scheinheilige Scheiße. Gericht ohne Allversöhnung ist eschatologischer Holocaust. Es ist, wenn du eins von beiden rausziehst, kann es nur ungerecht werden. Wenn du sagst, Allversöhnung ohne Gericht, ja, dann ist es irgendwie so ein billiges Klatschen und wir müssen uns für ewig irgendwie aushalten in dieser Kacke. Und wenn du aber Gericht ohne Allversöhnung nimmst, dann sagst du, am Ende des Tages wird es nicht wirkliche Gerechtigkeit geben, weil Gerechtigkeit wäre eben genau das, was wir vorhin sagten, diese wiederherstellende Handlung, diese wiederherstellende Leistung, eben nicht einfach die Verewigung einer Täter-Opfer-Dualität, sondern in irgendeiner Weise genau diese Versöhnung. Und da gibt es dann verschiedene Bilder, diesen Transformationsprozess auszubuchstabieren. Und das Gericht Gottes ist ein Bild dafür. Das Fegefeuer ist ein anderes Bild dafür. Also was klar ist, es muss zu einem einschneidenden Transformationsprozess kommen. Es geht nicht linear weiter. Die Welt endet nicht teleologisch in einer guten Zukunft, sondern es muss einen Einschnitt geben, der in einem Transformationshandeln, der mit der Gerechtigkeit Gottes überschrieben ist, kommen wird.
Ich habe das bei Ottmar Fuchs in seinem Buch wunderschön beschrieben gefunden. Er sagt, so benennt das Gericht die Notwendigkeit, dass es zwischen alter und neuer Welt einen Vorgang gibt, in dem das Neue nicht beginnen kann, wenn das Alte nicht ernst genommen und in Gerechtigkeit und Versöhnung zu Ende geführt wurde. Das ist der Grund, warum du auch sagst, Allversöhnung und Gericht, das kannst du gar nicht das eine von dem anderen lösen. Könnten wir vielleicht, oder könntest du, das war mir jetzt noch ein bisschen zu abstrakt, könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr das konkret machen? Natürlich spekulieren wir und wir sprechen von unfassbaren Dingen. Und trotzdem, ich würde es gerne mal so scharf stellen. Wenn wir jetzt sagen, da geschieht etwas Gerechtes, da wird diese Gerechtigkeit, die wird von Gott gestiftet, die wird aufgerichtet. Was bedeutet das für die Opfer? Was bedeutet das für die Täter? Was geschieht da jeweils auf beiden Seiten? Was geschieht in der Relation zwischen beiden? Und vielleicht auch, welche Rolle spielt denn jetzt Versöhnung oder Vergebung? Und wie muss ich mir das vorstellen? Weil für mich, ganz ehrlich gesagt, es ist so unfassbar zu denken, dass da nochmal etwas Positives überhaupt geschehen kann zwischen einem Mädchen, was vergewaltigt worden ist. Da wissen wir heute aus der Traumaforschung, dass es vielleicht lebensnotwendig ist, dass dieses Mädchen dem Vergewaltiger nie wieder begegnet. Unsere ganzen Gerichtsprozesse schützen die Opfer von sexualisierter Gewalt immer wieder davor, dass sie zurückfallen in dieses Trauma und dass es sie wieder einholt und sie das Ganze nochmal durchleben müssen. Also das sind jetzt so Sachen, da gehen bei mir ganz viele rote Lampen an und bei dir sicherlich auch, Martin. Könntest du noch mal ein bisschen konkreter fassen, wie denkst du diesen Transformationsprozess, diese Aufrichtung dieser Gerechtigkeit?
Ja, also was ganz wichtig ist, deswegen habe ich ja gesagt, Allversöhnung ohne Gericht ist scheinheilige Scheiße. Also die Allversöhnung, das Gericht darf ja eben gerade nicht an den Opfern vorbei geschehen. Sondern es ist ja gerade im Angesicht der Opfer formuliert, damit sie und letzten Endes ja wieder auch die Einschränkung, jeder Mensch ist beides in unterschiedlichen Beziehungsgefügen, aber damit sie eben auf ein gutes Ende hoffen können. Und da glaube ich, ist ganz hilfreich, so sich das vorzustellen. Also Ottmar Fuchs spricht zum Beispiel davon, den du genannt hast, spricht davon, dass im Vertrauen auf das Kreuz Jesu, dass er gerade bei den Opfern ist und dass er gerade irgendwie die Kraft findet, nicht als Appell, nicht als Pflicht, nicht du musst vergeben und jetzt, wenn du nicht vergibst, dann bist du nicht mehr fromm genug. Nein, sondern dass die Kraft gefunden wird, die Täter werden zum Resonanzboden der leidenden Liebe Gottes, zum Resonanzboden der Schmerzen, die sie zugefügt haben. Sie erkennen schmerzlich, was sie angetan haben. Sie zerbrechen darüber. Also ich muss ja wirklich sagen, die größten Schmerzen, die mir im Leben zugefügt wurden von Menschen, haben die gar nicht, das wollten die gar nicht. Die sind, als sie das erkannt haben, zerbrochen. Denen ging es danach fast so schlecht wie mir. Und dann dachte ich mir, ja, genau. Aber nur dann kann Vergebung geschehen, wenn diese Wunde aufgedeckt wird, wenn dieser Schmerz gesehen wird, wenn ich bereue, wenn in Sack und Asche, ja, sagt das Alte Testament, bereue und damit tiefe Trauer zum Ausdruck bringe und im Angesicht dieser Trauer ja letzten Endes zum Bruder, zur Schwester von demjenigen werde, dem ich das angetan habe. Und es dort, so sagt Ottmar Fuchs, am Boden dieses Schmerzes zur Versöhnung kommen kann. Genau das Gleiche ist ja das, was die Bibel die ganze Zeit sagt. Ja, es wird ja immer gesagt, die Opfer, also der arme Lazarus, dem geht's gut, dem reichen Mann geht's schlecht. Und dann geht's ja auch nicht darum, ein Verhältnis festzustellen, sondern es geht darum, dass es darf nicht an dem Opfer vorbei Gerechtigkeit geschehen. Warum bittet der reiche Mann eigentlich nicht um Vergebung? Warum will er denn den armen Lazarus immer noch umherscheuchen und sagen, bring mir Wasser, sag denen Bescheid, mach das? Sondern es darf nicht an den Opfern vorbei geschehen. Und wenn man das jetzt auch weiter gedanklich ausdifferenziert, muss man doch sagen, was ich vorhin sagte, Opfer sein und Täter sein ist ja nichts Starres. Also es ist ja kein ontologischer Status in meiner unsichtbaren Seele, dass ich ein Opfer bin oder ein Täter bin, sondern es ist ja immer ein bestimmtes Verhältnis. Es gibt keine Täter ohne Opfer und keine Opfer ohne Täter in einem bestimmten Beziehungsgefüge. Und dieses bestimmte Beziehungsgefüge ist aber eins von vielen, aus denen ich mich zusammensetze. Ich bin meinetwegen ein liebender Ehemann, ein beschissener Chef, der seine Angestellten quält und ein Vater, der viele Dinge falsch macht und dann auch noch jemand, der beim Fußball ist und öfters mal fault. Also es sind unterschiedliche Beziehungsgefüge, die müssen jetzt alle angeschaut werden. Also ich bin ganz oft Täter, ich bin ganz oft Opfer. Und jetzt muss man doch sagen, wenn es Opfer nur gibt, durch Täter. Also Täter-Opfer sein ist eine Relation. Also die Vergewaltigte, von der du sprachst, ist nur deswegen Opfer, solange der Täter auch Täter ist. Wenn der Täter aufhört, Täter zu sein, und muss das Opfer auch aufhören, Opfer zu sein. Und wenn das Opfer aufhört, Opfer zu sein, muss der Täter auch aufhören, Täter zu sein, weil sich das ja immer nur aufeinander bezieht. Es geht also nicht ohne einander. Und dann muss man sagen, es kann doch gar keine vollständige Heilung der Opfer geben, wenn nicht auch die Täter für ewig nicht ihre Täter sein müssen. Weil sonst, also man müsste konsequent sagen, und das kann ich dann auch nochmal in zwei Sätzen erklären, man müsste konsequent sagen, gerade wenn man möchte, dass den Opfern am Ende Gerechtigkeit widerfährt, muss man sagen, dass die Täter auch nicht für ewig ihre Täter bleiben. Weil sonst müssten die Opfer auch für ewig ihre Opfer sein. Dann wäre es zwar irgendwie separiert und die einen wären im Knast und die anderen irgendwo, aber es wäre eben, sie wären immer noch die Opfer. Dann hätten sie vielleicht nie wieder gesehen, aber es wären immer noch die Opfer dieser Täter. Und da ist eben genau die Idee, dass es dort zu einem Transformationsprozess kommt, wo immer beides gleichzeitig, also wenn das Opfer vom Opfersein befreit ist, ist der Täter auch automatisch vom Tätersein befreit, weil es zusammenklebt. Und in meinem Buch habe ich ja dann die Spitzenthese, eigentlich kann es nur eine ultimative Heilung der jüdischen Opfer geben, wenn auch die ultimativen Täter auch erlöst sind von ihrem Tätersein, weil sie sonst auf ewig Opfer ihrer Täter bleiben würden. Das ist ja der Punkt, der gedankliche Punkt. Und dass wir das nicht denken können und auch nicht umsetzen können in dieser Welt, ist ja gerade die Voraussetzung, dass wir es überhaupt theologisch denken, weil das Eschatologische ja eben nicht einfach die Verlängerung dessen ist, was in dieser Welt geschieht, sondern eben genau das ist das Wunder der Gerechtigkeit Gottes, nenne ich das. Also es ist wirklich ein Wunder, wenn es dazu kommt. Und ich glaube, es muss um der Opfer willen genau dazu kommen.
An der Stelle würde ich gerne nochmal kritisch zurückfragen oder einen Vorbehalt formulieren, und zwar so. In den letzten Monaten habe ich mich viel beschäftigt mit deinem Buch, mit deinem Podcast, und du hast mich da erstmal echt gewonnen. Meine frühere Position loszulassen, frühere Position war ganz schlicht Hoffnung auf Allversöhnung. So, man kann nie ganz, also eigentlich die Tendenz und Heilsuniversalismus und so weiter, ne? Aber die Bibel und so. Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer spricht von einem Seufzer der Allversöhnung, und das war für mich gut. Nein, und inzwischen würde ich sagen, wenn wir nur von einer Hoffnung auf Allversöhnung reden, machen wir was ganz Schwieriges. Die skrupulösen, vulnerablen Menschen werden immer sagen, wenn ich auf Allversöhnung nur hoffen kann, dann aber nicht für mich. So, und das kennen wir aus vielen Dingen. Wenn wir von dämonischer Belastung oder Teufelsspuk oder Sünde gegen den Heiligen Geist reden und sagen, ja, gibt's ganz selten, aber gibt's. Die verletzlichsten Menschen werden sagen, ja, zum Beispiel bei mir. Und hier braucht es, glaube ich, bin ich gewiss, die Eindeutigkeit des Evangeliums, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Punkt. Dieser Satz duldet kein Vielleicht, kein Fragezeichen. Also hier muss man sich wirklich entscheiden zwischen einer dualistischen Religion, die extrem schädlich ist, und einer heilsuniversalistischen Rede von Gott. So, und dann aber kriege ich auf dem Boden des Heilsuniversalismus ein Folgeproblem. Ich mache es mal bei einem Beispiel deutlich. Hannah Arendt, die ich sehr liebe, hat in diesem großartigen Interview mit Günter Gauss, Fernsehgeschichte, kann man auf YouTube sicher anschauen, so von dem Tag erzählt, als sie und ihr Mann erstmals von Auschwitz gehört haben. So, da sagt sie, da hat sich wirklich der Abgrund geöffnet, weil man die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte irgendwie noch einmal gut gemacht werden können, wie in der Politik ja alles einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen. Und da kann man sagen, das gilt den Nazis. Ich denke, es gilt aber auch Gott. So, müssen wir nicht Raum lassen für diese radikale Frage an Gott? So, wenn wir sagen, ja, war furchtbar, aber wir wollen ja nicht ewig Täter und Opfer. Also Gottes Liebe, Christi Liebe, das Kreuz, die Versöhnung wird transformieren, wird eine unendliche Waschmaschine. Also am Ende wird alles gut sein. Müssen wir nicht Raum lassen für diese Frage, dies hätte nie geschehen dürfen? Denn wie wollen wir diese Weltgeschichte anschauen mit dem Glauben an einen souveränen Gott, wo er nicht zum Mittäter wird? So, also ist Gott uns nicht in irgendeiner Weise auch etwas schuldig für das, was er Menschen geschehen lässt? Und sind wir manchmal vielleicht dann in Gefahr, das mit überschwänglicher Hoffnung zu überkleistern, um diese Anfrage an Gott, diesen Zweifel an Gott, diese Kritik an Gott zuzulassen?
Ja, und ich finde diesen Gedanken ja sehr wichtig. Und aus diesem Gedanken sind ja eigentlich auch meine ganzen theologischen Gedanken entsprungen, weil ich ja gerade eben am Kreuz ja jemanden erblicke, der radikal leidet, es gibt nichts Gutes, es gibt nichts Schönes, ein Kreuz ist nicht gut, das ist kein ewiger Heilsplan Gottes und jetzt wird Sündenmanagement betrieben, sondern hier sehen wir einen Menschen, der leidet, der schreit, der zweifelt, der fragt, warum, warum, warum? Und es gibt keine Antwort, es wird nie eine Antwort darauf geben. Und wir glauben, darin zeigt sich Gott, in diesem Warum, in diesem Schrei, in diesem Geschehen. Und dann glauben wir weiter, dass sich Gott nicht nur darin zeigt, sondern dass letzten Endes in irgendeiner Weise, das hat nichts mit einer eiskalten Allmacht zu tun und Gott, der super Souveräne, wendet das Geschick und Jesus hätte auch vom Kreuz absteigen können. Nein, das alles nicht. Aber was passiert ist, dass er auferweckt wird. Und genau das denke ich eben. Also es geht nicht darum zu sagen, ja, Gott ist der super Souveräne und er ist der super Allmächtige und am Ende schwamm drüber. Ich habe das halt mal zugelassen, aber ich hätte es auch anders gekonnt und so. Nein, darüber kann ich gar keine Aussage treffen, warum das jetzt geschieht und inwiefern Gott das. Also ich glaube eben, dass die Antwort ist, Gott ist genau an diesem Ort, weil er sich am Kreuz als derjenige zeigt, der gerade dort ist. Und dann muss ich doch aber sagen, dass am Ende Gottes Allmacht, die sich in der Allversöhnung münden wird, keine Allmacht eines eiskalten Juristen ist, sondern es ist in irgendeiner Weise eine Allmacht der Liebe, die wir niemals für allmächtig hielten. Aber im Rückblick sehen werden, genauso wie von der Auferstehung her kommend, es ist ganz anders. Am Ende ist die Liebe Gottes, ist ein Weg, der selbst das Tote überwindet. Und zwar nicht mit Zurückschlagen, nicht mit Entschuldigungen, nicht mit, ja, es hätte auch anders sein können, sondern mit Überwindung. Oder anders gesagt, am Ende werden die Tränen nicht erklärt, aber abgewischt. Und Gott ist selbst derjenige, der in jeder Träne weint, schreit und gegenwärtig ist. Das ist ja eben gerade der Punkt, dass gerade auch in der Befreiungstheologie, gerade in Theologien, die im Angesicht der Opfer formuliert werden, dass gerade in diesen Theologien das Mitleiden Gottes und auch die Allversöhnung betont wird. Also die Allversöhnung macht ja nicht den Tätern Angst, sondern den Opfern. Der doppelte Ausgang macht ja nicht den Tätern Angst, sondern den Opfern. Die Allversöhnung gibt ja auch den Tätern, den Opfern halt. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Also die Allversöhnung ist eine Hoffnung auch für die Opfer. Dass eben in gewisser Weise der Gott, dem sie als vertrauenswürdig am Kreuz sehen, der nicht das Leid erklärt, sondern dabei ist und darin sein ewiges Wesen als leidende Liebe offenbart, dass dieser Gott eben auch, El Satamis, das Urteil ist Auferstehung. Genau das. Und es geht da gar nicht darum, Gott in ein theistisches Gottesbild zu rehabilitieren. Es geht aber auch nicht darum, prozesstheologisch zu sagen, ja, das Ende kann sich irgendwie so verlaufen oder so verlaufen, sondern es ist schon irgendwie das, was in Kreuz und Auferstehung verheißen ist. Es ist Gott, der im Leid und im Tod ist, es nicht erklärt, aber der Gegenwärtige ist und gleichzeitig derjenige, der es von innen heraus durch Liebe überwindet. Auferstehung wird kommen, das ist verheißen, das ist die Hoffnung und das ist keine billige Spekulation, sondern das ist Widerstand gegen alle Todesmächte, das inspiriert zu einem Leben im Angesicht des Kommenden, was du hoffst, bestimmt, wie du lebst. Das ist der entscheidende Punkt und wenn du glaubst, am Ende wird es eine ewige Schizophrenie, ein ewiges Schisma geben, wirst du anders leben, als wenn du glaubst, dass am Ende Gott wirklich so ist, wie er sich in Christus gezeigt hat.
Ja, sehr schön. Wir sind an dem Punkt, wir müssen zum Ende kommen. Ich würde vorschlagen, wir fassen alle nochmal zusammen, was wir so am Ende spüren. Ich meine, fangen wir mal an bei dir, Martin. Du hast jetzt neben deinem Buch viele Podcasts gegeben. Du bist eine öffentliche Figur geworden. Du bist da überall auf Instagram und sonst wie. Ich gehe mal davon aus, du kriegst auch viel geschrieben. Wie geht's dir denn? Was lernst du aus Rückmeldungen? Was würdest du gerne noch deutlicher geklärt haben? Was lernst du vielleicht aus Rückmeldungen? Was hast du im Moment so mit diesem Thema angesichts viel Echo?
Also ich muss sagen, dass also neben ein paar eher unqualifizierten Verfluchungen manchmal von Leuten, die sehr, sehr fest in dem Höllenglauben verankert sind, erreichen mich hauptsächlich und zwar täglich auch lange, lange Zuschriften von Menschen, die einfach ihre Biografie schildern und dann in wirklich für mich ergreifender Weise immer wieder sagen, ich dachte schon, ich müsste dem Glauben den Rücken zukehren. Aber jetzt habe ich dieses befreiende Bild gefunden. Jetzt freue ich mich noch mehr auf Ostern, hat jemand geschrieben. Jetzt ich spüre, wie ich immer befreiter denken kann, immer befreiter glauben kann. Ich merke, dass hier etwas, was in mir zerbrochen ist, was ich für unwiederbringbar kaputt hielt, langsam heilen kann. Und das, was mich daran so sehr erstaunt, ist, dass einfach durch knallharte Theologie durch Argumente. Ich habe gar keine Seelsorge gemacht. Also wo ich merke, es gibt ein therapeutisches Potenzial argumentativer Theologie. Und Menschen, und genau darum geht es mir. Mir geht es eben gar nicht darum, jetzt irgendwie einen Aufsatz mit 4 Millionen Fußnoten zu schreiben und mich abzusichern in jede Denkschule hin, sondern mir geht es um dieses Existenzielle, dass Menschen spüren, dass Menschen aufatmen können, dass Menschen heiler werden, dass Menschen einen Kopf größer bei rausgehen und nicht einen Kopf kleiner. Dass es gut tut. Also es geht mir wirklich um eine frohmachende Botschaft, die man daran erkennt, dass sie wirklich froh macht. Und das ist das, was ich in letzter Zeit ganz, ganz oft erleben darf und wo ich einfach denke, ja, genau dafür habe ich Latein gelernt und Hebräisch und Griechisch, damit du jetzt dieses Heilende erleben darfst. Also ich habe nie Theologie nur für mich studiert, ich bin auch neugierig, aber ich habe es immer auch getan, eben für aus Nächstenliebe, sage ich mal. Und das das beeindruckt mich.
Ja, sehr schön. Und wer da tiefer einsteigen will, ne, es gibt Buch und überhaupt. Du hast auch einen Online-Studientag Mitte Juli. Wir verlinken es auf unserer Seite. Es steht auf deiner Seite. Man kann sich da bewerben. Also ihr merkt, da könnte man noch viel, viel mehr zu sagen. Wir beide sagen auch noch was, Andi. Was nimmst du mit aus dem Thema?
Ja, also ich hatte eigentlich so was anderes gedacht, was ich mitnehme. Aber jetzt nach dem Podcast will ich offen zugeben, ich habe nicht ganz die Hoffnung, die du hast, Martin. Ich sehe einfach einen Gott, der Liebe ist. Wir sind uns da in weiten Teilen einig. Aber diese Liebe ist auch elendschwach. Weil mit dieser Liebe erschafft und schenkt Gott uns Menschen Freiheit. Die Freiheit, sich zu dieser Liebe zu verhalten. Und ich wünschte ja, es wäre in der Geschichte der Menschheit anders, dass diese Liebe so überwältigend schön und unwiderstehlich ist, dass wir alle wirklich zur Erkenntnis und zum Ja der Liebe zu Gott, zueinander, zu dieser Welt kommen. Dann probiert er es nochmal in Jesus. Und anstatt ihn aufzunehmen, wie es eigentlich richtig gewesen wäre, haben wir Menschen ihn ans Kreuz genagelt. Also wir haben seine Liebe wieder mit Hass beantwortet. Und das wiegt bei mir so schwer, dass ich echt denke, meine Güte, wenn diese Liebe Gottes dieselbe ist und wenn dieselbe Liebe Gottes, wie wir sie kennen, dann auch das Maßgebliche für das Gericht ist, da bin ich voll mit dir einer Meinung. Aber es bleibt dann für mich eine eigenartige Schwachheit, so eine geheimnishafte Schwachheit dieser Liebe, wo ich nicht so ganz voll Hoffnung bin, ja, die wird das schaffen. Und was mir jetzt am Schluss einfach gekommen ist, ich glaube mittlerweile zutiefst, dass in diesem Transformationsprozess, den ich zutiefst ersehne und hoffe, Allversöhnung, dass Gott auch ein Teil dieses Prozesses sein wird. Und er wird, ich mach's noch mal an einem Beispiel fest, was mich natürlich aufgrund meiner Biografie bewegt, er wird gegenüber einem Menschen wie meiner Frau, die viel zu früh gestorben ist, und die gehindert wurde an der freien Entfaltung all dessen, was Gott in sie hineingesteckt hat. Er wird weinen und seufzen und er wird gegenüber meiner Frau vielleicht so etwas sagen, es tut mir leid, das hätte nie passieren dürfen. Ich bitte dich um Vergebung. So frage ich mich, ob in diesem Transformationsprozess nicht auch Gott vor uns steht in dieser Schwachheit und uns um Vergebung bittet, damit dann wirklich alles wieder gut wird und er alles in allem sein wird. Also das bewegt mich gerade enorm, berührt mich zutiefst. Und ja, also hey, da hat einer einen Tick mehr Hoffnung als ich.
Ja. Und ich danke dir dafür. Also meine Theologie hast du da verändert. Ich kann auch so einen Link auf unsere Seite, wie ich das vor 10, 20 Jahren immer so gemacht habe. Heute finde ich jetzt auch nach der Beschäftigung mit dir, Hoffnung auf Allversöhnung ist zu wenig. Allversöhnung gehört zur Lehre vom Evangelium. Und dann würde ich sagen, das zweifelnde Warum, die Frage und Anklage Gottes gehört genauso auch zum Glauben. Und Gott und Jesus der Richter ist es, der am Ende auch unsere Fragen und Klagen beantworten kann und auch muss. Und auch muss. Und damit möchte ich den hellen Ton des Evangeliums, wie du ihn raushaust, nicht mit einem Misston schmälern, aber so einen tiefen Bass, so einen Kontrapunkt, so irgendwo, das gehört irgendwo auch zum Glauben. Aber ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, das war eine super schöne Sache. Es gibt einen Text von dir auf unserer Seite, ja, ihr werdet es gesehen haben, weil der ja schon längst veröffentlicht ist, wenn ihr das hört. Guckt euch das zusammen an, folgt den Links, folgt der Spur. Es gibt so viel zu lernen. Ganz herzlichen Dank.
Macht's gut, das war Geistzeit. Wir verabschieden uns von euch. Nochmal danke an dich, lieber Martin, dass du heute mit dabei warst.
Dankeschön.